Hallo ihr Lieben, buongiorno zu Zuckerfrei beginnt im Kopf, deinem Podcast für dein Kopf. Man kann es nicht anders sagen, es ist dein Kopf, deine Zuckerfreiheit und es ist am Ende dein Leben, weil Zuckerfrei beginnt im Kopf, dieser Podcast, der war eine Idee von einem Jahr, wo ich mich gefragt habe, wie kann es sein, dass so wenig Menschen schaffen, industriezuckerfrei zu werden und ich darauf gekommen bin, dass es einfach verdammt anstrengend ist. Es ist anstrengend, weil wir einfach überall so vielen Reizen, Auslösereizen ausgesetzt sind, weil einfach fast niemand zuckerfrei ist, weil wir so sozialisiert worden sind, weil es Schultüte gibt, unter anderem, ich habe gesehen, Schulanfang, ich habe alle mit Schultüten gesehen und ja, ich wollte so gerne diesen Raum aufmachen für alle Tools und Hacks für deinen Geist, wie du zuckerfrei werden kannst, für alle Tools und Hacks für deinen Alltag beim Zuckerfrei Live Backen. Wir machen jede Woche ein Webinar live und backen was richtig Leckeres live, wie das Mars, vorletzte Woche, Raffaellos, Giottos, Tarts. Ich freue mich so, das esse ich gleich auch. Eine industriezuckerfreie Schwarzwälder Kirschtorte macht. Leute, ich war fassungslos. Also ich muss sagen, ich glaube, so eine gute Torte habe ich noch nie gemacht. Ich habe schon öfter Schwarzwälder Kirschtarts probiert. Ich wirklich alle Rezepte, die ich mache, jetzt auch die Tarts und die wirklich das Maß und diese ganzen Sachen, das sind Sachen, die probiere ich aus. Ich habe dann die Idee, alle sagen, es ist unmöglich, das zuckerfrei zu machen. Und ich mache es, glaube ich, 1000 Mal katastrophal, bis ich dann die Rezeptur habe und wirklich diese Kirschtorte, da habe ich gestern nochmal was verändert und oh, die ist phänomenal, wirklich 100% industriezuckerfrei. Wirklich, wirklich ein Traum. Ich freue mich so, sie heute zu essen. Es ist noch die Hälfte übrig. Die wird auch heute verputzt und es ist komplett wirklich natürlich gesüßt, nur mit Datteln. Und alle, die mich immer fragen, Lea, ich muss verzichten oder Lea, man nimmt zu oder ich höre wirklich oft, Fructose ist Fructose. Und ja, Fructose aus den Datteln ist auch Zucker. Aber dadurch, dass die Datteln wirklich eine Heilnahrungsmittel ist, ist die Königin, wurde sie auch in Ägypten genannt, voller Ballaststoffe, voller Vitamine, wirklich voller, die Dattel an sich, da kannst du gar nicht so viel von essen. Und das heißt, wenn du ein Stück von der Schwarzwälder Kirschtorte isst, das Rezept kommt übrigens morgen online bei YouTube wie jeden Dienstag, da gibt's alle Rezepte mit Anleitung und den Videos und die werden auch noch optimiert. Es ist ein neues Projekt in Planung, dass ihr das wirklich auch noch kürzer habt. Viele haben mich gefragt, ob es auch irgendwie kürzere Versionen von den Videos gibt, dass nicht immer das ganze Live-Backen ist. Das ist alles in Planung und gerade in der Umsetzung. Wirklich diese industriezuckerfreie Dattel, die Torte, wird vom Körper komplett anders verstoffwechselt, weil Kalorie wirklich nicht gleich Kalorie ist. Und du kannst die gleiche Menge an Kalorien zu dir nehmen, wenn du in Kalorien denkst, in industriezuckerfrei und zuckerfrei. Das eine wird dich ja heißhungrig machen, wird dich zunehmen lassen und das andere, wirklich die ganzen Sachen, die wir beim zuckerfrei Live-Backen machen, das sind Nährstoffbomben, wirklich Bomben für deine Haut, für deine Haare, für deinen Körper ohne Heißhunger. Du isst ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte oder noch ein zweites, aber nicht, weil du musst, sondern einfach, weil du wirklich, es hat kein Heißhungerpotenzial, weil der Ballaststoff der Dattel, der schützt. Und die Dattel, wenn du dir vorstellst, die kannst du pflücken, die kommt aus der Natur, die hat nicht dreifache Extraktionsprozesse wie beispielsweise eine Zuckerrübe. So, jetzt wirklich ist ein richtig langer Vorspann jetzt gewesen. Ich wollte eigentlich nur sagen, mach unbedingt das Rezept nach, es kommt online und dieser Podcast ist die psychologische, das sind die psychologischen Tools mit Hacks, mit Theorien, mit ganz vielen Modellen, mit allem, was mir geholfen hat und wie du deinen Geist ausrichten kannst, wirklich zuckerfrei zu werden. Und ich hoffe so sehr, dass ich dir eine All-in-One-Lösung sein kann an praktischen Tools für deinen Geist. Ganz viel Wissen, ganz viel Ausrichtung, ganz viel Geistesstärke, ganz viel emotionaler Kraft, weil am Ende wissen wir so viel, wir wissen alle, was gut ist. Und Wir machen es nicht, weil das Leben einfach dazwischen kommt und die Indoktrinierung der Gesellschaft und alles. Und wirklich, ich freue mich einfach so sehr, wenn ich dir da eine Hilfe bei sein kann. Ich teile mein ganzes Wissen als Schauspielerin, als Sprecherin, als Moderatorin, als Journalistin und als Mensch, der Süßigkeiten liebt, und hoffe, das kann dir helfen. Und heute in dieser Folge gibt es ein Podcast-Interview mit einer ganz tollen und schönen Frau, mit Julia Sahm. Julia Sahm, ach, ich weiß gar nicht, wie ich sie beschreiben soll, macht so viele tolle Sachen. Ihr Programm heißt Scheincoaching, weil man scheint, so habe ich das interpretiert. Und sie beschäftigt sich mit einem ganz ganzheitlichen Ansatz, mit einem Coaching-Modell, das wirklich alles umfasst. Also wie du mit deinem inneren Dialog langfristig Dinge verändern kannst, psychologische Aspekte. Zu ihr kommen ganz viele Leute mit dem Thema Ernährung, mit dem Thema Abnehmen. Ich weiß, das ist oft ein Ansatz zum zuckerfrei werden, dass man vielleicht irgendwas verändern will an seinem Körper, aber es ist noch viel mehr. Also sie beschreibt wirklich, warum Dinge, Prozesse entstehen, warum du gewisse Verhaltensweisen hast in Bezug auf dein Ernährungsverhalten. Also gar nicht nur auf Süßigkeiten, sondern generell. Und wie du das auf eine ganz andere Art und Weise lösen kannst. Und sie hat wirklich Bücher, wo ich die Titel gelesen habe und dachte, mein Gott, was sind das für megamäßige Titel? Dein inneres Kind will satt werden, deine Gefühle wiegen mehr als du denkst. Also es ist eigentlich, ja, es war so ein schönes Interview. Also Julia ist eine ganz besondere Frau, die auch so schöne ganzheitliche Ansätze hat, fast schon spirituell. Ja, also es ist wirklich ein ganz spannender Geistes-Podcast, würde ich schon sagen. Also ich habe das Gefühl, so über Ernährung haben wir auch gesprochen, aber es ging vielmehr um innere Ausrichtung. Und ja, hör unbedingt rein, das ist wirklich total spannend. Ich verlinke dir zu dir alles in den Shownotes und ganz viel Freude bei der Folge. Hallo liebe Julia, ich freue mich riesig, dass du da bist. Ich habe nur deine Buchtitel gelesen und war so, mein Gott, ist das interessant, was diese Frau macht. Und ich könnte jetzt eine lange Anmoderation sprechen, das mache ich sowieso. Bevor ich den Podcast sende, kommt eine Anmoderation. Aber ich würde dich einmal bitten, kannst du uns einmal mitnehmen, was du machst? Weil du hast so geile Buchtitel. Du gehst auf das Thema Abnehmen ein, aber auf so eine ganz andere, finde ich, spirituelle Kopfes-Geistes-Sicht. Und ja, hast mir gerade von deinem Business erzählt und sitzt hier gebräunt und wunderschön vor mir und hast mir erzählt, du arbeitest am See. Also ich bin so gespannt. Nimm uns einmal mit, was machst du? Und wie sieht deine Arbeit aus und für wen ist sie? Und vielleicht auch, wie passt sie zum Thema zuckerfrei?
Ja, hallo Nea, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sprechen darf, ein bisschen über meine Arbeit sprechen darf. Und auch hallo an alle Hörer. Genau, du hast ja schon gesagt, also mein Name ist Julia Sahm, und ich bin auch Podcasterin, bin eben Buchautorin, bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie und Coach für emotionales Essen, so nenne ich das mittlerweile. Hat lange gedauert, bis ich so einen Begriff gefunden hatte, der das vielleicht so ein bisschen abrundet, weil es immer gar nicht so einfach für mich ist, zu erklären, was ich eigentlich mache. Also bevor überhaupt das Thema emotionales Essen so ein bisschen bekannter wurde, habe ich schon angefangen mit meiner Arbeit, und da gab es aber diesen Begriff noch nicht. Und selbst meine Freunde, selbst meine Familie, die haben nie verstanden, was ich überhaupt mache. Die meinten, ja, Julia macht irgendwas mit Ernährung und Sport. Und ich war so, nein, das stimmt doch gar nicht. Ja, ich habe mich einfach darauf spezialisiert, sozusagen Menschen dabei zu unterstützen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten und vor allem aber auch zu sich selbst halt aufzubauen. Und ja, helfe ihnen über Tools wie zum Beispiel die innere Kindheilung, emotionales Essen aufzulösen. Und das jetzt nur so in aller Kürze, genau.
Wow, darf ich fragen, wie kamst du darauf? Weil ich kenne wirklich viele Abnehmcoaches, und ich weiß auch im Bezug auf Zucker, ist ganz oft, viele werden auch zuckerfrei, um abzunehmen. Das weiß ich auch, dass es so ein Motiv ist. Aber wie bist du darauf gekommen, dass dieses die Verbindung zwischen Geist und deinem Körper und Geist und wie du abnimmst, Geist, wie du dich ernährst? Weil ich habe das Gefühl, viele sind immer bei diesem Ergebnis und versuchen, das Ergebnis zu ändern, aber ich sage immer, wie als wären sie in einem Haus und würden den Feuermelder abnehmen, aber es brennt trotzdem. Und ich finde deine ganzen Buchtitel, alle, also ich verlinke sowieso alles zu dir in den Shownotes, alles, was du machst, ist genau das Gegenteil. Ist so keine Drecklösung wie die Wunderpille, sondern ist wirklich innere Kindheilung, der Geist, die Gedanken, Mindset, habe ich auch viel bei dir gesehen. Kannst du uns da mitnehmen, wie kamst du darauf? Weil ich finde, das ist wirklich ein Ansatz, den nicht so viele haben.
Ja, unbedingt. Also deswegen bilde ich mittlerweile, ich habe es dir vorhin erzählt, auch aus, andere Coaches nach meiner Methodik zu coachen, weil es eben wirklich fast niemanden gibt, der sozusagen ja den Ansatz verfolgt. Und natürlich, sonst würde ich es nicht machen, glaube ich sehr an meinen Ansatz und kriege ja auch viel, viel positives Feedback darauf. Und ja, wie ich darauf gekommen bin, ist eher untypisch. Oft ist das ja so eine eigene Leidensgeschichte, aus der sich sowas entwickelt. Und bei mir war das aber ein bisschen anders. Und zwar als ich habe eine jüngere Schwester, die ist 8 Jahre jünger als ich, bei der ich immer so ein bisschen die Mama-Rolle hatte. Und ich war schon immer sehr sportlich. Ich war immer schon sportbegeistert und vielleicht auch irgendwie so ein bisschen ein Adrenalin-Junkie, könnte man auch sagen. Und deswegen hatte ich jetzt so mit meiner Figur an sich nie irgendwie ein größeres Thema. Aber meine Schwester war, als sie jung war, übergewichtig und wurde auch in der Schule sehr gemobbt und gehänselt. Und das war halt für mich als größere Schwester ganz schlimm mit anzuschauen. Und ich wollte ihr dann halt immer helfen und habe halt dann immer gesagt, ja komm, ja, wir ernähren uns jetzt gesund und ich mache mit dir Sport und dann kriegen wir das hin, weil wir wissen ja, wie es geht, ne? Und dann sind all deine Probleme sozusagen weg. Ich war ja selber auch noch jung. Und dann haben wir das auch immer gemacht und hat sie immer so ein, zwei Wochen mitgemacht und durchgehalten. Und dann ist sie immer wieder in alte Muster verfallen. Und ich habe damals die Welt nicht verstanden, weil ich immer dachte, ja, wenn sie doch einfach nur, jetzt sie weiß ja, wie es geht, wenn sie doch einfach nur das machen würde, dann hätte sie doch diese ganzen Probleme nicht mehr und dann würde es ihr doch gut gehen. Warum kann sie das denn nicht einfach machen? Und ich habe damals schon zu der Zeit mit meiner Hausärztin, mit Freunden von meinen Eltern, die Psychologen waren, darüber gesprochen, aber da hat mir auch irgendwie keiner gute Tipps gegeben. Und bei meiner Schwester hat sich das dann so ein bisschen relativ bald von selbst irgendwie getan, das Thema. Aber ja, in mir hat es irgendwie immer weiter gebrudelt. Also diese Frage, ne, warum können wir nicht einfach was tun, wenn wir doch wissen, wie es eigentlich geht? Und ich habe dann Jahre später, also ich habe früher was ganz anderes gemacht, ich habe BWL studiert, war ganz lange bei Bionade im Marketing, eben ganz anderer Weg. Und habe dann irgendwann mal, ist mein Vater gestorben, relativ früh, auch sehr unerwartet mit 54. Und da ging es mir eine Zeit lang halt ziemlich schlecht und ich habe da auch viel Verantwortung mit geerbt, weil er auch ein Unternehmen hatte. Und dann wusste ich nicht, was ich mit diesem Unternehmen machen sollte. Und so bin ich zum Coaching gekommen, weil ich bin dann einfach mal zu einem Coach gegangen, weil es mir ihm schlecht ging und weil ich eine Entscheidung in dieser Firma treffen wollte. Und der hat mir in einer Stunde so krass weitergeholfen, dass ich da raus bin und genau wusste, also so eine Frage, die mich davor monatelang Tag und Nacht beschäftigt hat, wo ich dann einfach die Antwort hatte und mir gedacht habe, wie krass, der hat mir ja gar nicht die Antwort gesagt, sondern der hat die aus mir rausgekitzelt, die war schon die ganze Zeit in mir. Und mit der Methodik, mit der er gearbeitet hat, hat er sie einfach nur aus mir rausgekitzelt. Und das hat mich total fasziniert. Und dann habe ich mich eben aufgrund dessen viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Eigentlich nur für mich. Und habe dann irgendwann mal eine Coaching-Ausbildung angefangen, einfach auch nur aus Interesse und für meine persönliche Entwicklung. Und während dieser Coaching-Ausbildung habe ich eben ganz viele Tools gelernt und viel über die menschliche Psyche gelernt. Und witzigerweise kam mir immer bei Dingen, die ich da erfahren habe, meine Schwester wieder in den Kopf. Und dann dachte ich immer, ach, deswegen konnte sie das nicht einfach umsetzen. Ach, deswegen hat sie das gemacht. Und so ist die Idee sozusagen zu meinem Unternehmen entstanden. Das ist natürlich ganz klein. Am Anfang dachte ich eben, es geht eben nicht über die Disziplin. Das ist ja das, was die meisten Menschen denken. Wenn sie abnehmen wollen, dann müssen sie diszipliniert sein. Ja, und dass das eben nicht die Stellschraube ist, das habe ich damals erkannt. Und eben erkannt, dass da viel mehr dahinter steckt, als wir eben an der Oberfläche sehen. Und was eben auch die meisten Menschen bei sich selber gar nicht wahrnehmen. Die meisten Menschen, die zu mir kommen und auch damals schon, meine erste Podcast-Folge heißt, du bist nicht undiszipliniert, weil das auch damals schon im Kleinen, im 1:1 immer das war, was ich gehört habe. Ich bin einfach nicht diszipliniert genug. Und ja, so bin ich zu dem Thema gekommen und habe das dann erstmal im Freundeskreis so ein bisschen und dann ja ganz klein angefangen. Und mittlerweile ist das halt ja etwas Größeres geworden.
Genau. Wow. Ja, etwas ist ja total untertrieben. Dein viertes Buch schreibst du jetzt. Hast du, oder dein
Bin ich gerade dabei, ja.
Stehen auch deine Bücher. Darf ich dich mal nach den Titeln fragen? Einfach weil ich habe deine, die sind, du weißt sie wahrscheinlich auswendig, aber ich fand so, ich war so, hä? Okay, das Buch muss ich bestellen. Kannst du uns dann nochmal die Titel sagen? Weil ich finde, die Titel hast du auch so gut.
Ja, also mein allererstes Buch heißt auch so, wie meine Methodik heißt und wie auch mein Podcast heißt. Das heißt Lifestyle schlank, Coaching statt Diät. Und da wundern sich manche bis heute, weil das hört sich so ein bisschen oberflächlich halt an. Jemand hat mal gesagt, das hört sich so an wie so eine Brigitte-Headline aus den 90ern. aber ich habe das damals bewusst so gewählt, weil ich eben wusste, niemand, der abnehmen möchte, sucht jetzt irgendwie eben den Begriff emotionales Essen gab es damals noch nicht. Und niemand sucht nach Persönlichkeitsentwicklung oder Coaching oder Selbstliebe, wenn er abnehmen möchte. Also wollte ich eben über Schlagworte auch die Menschen ansprechen, um ihnen dann auch eine andere Herangehensweise sozusagen zu eröffnen. Ne? Und das ist auch bei meinem Podcast bis heute, sagen die Hörer ganz oft, Julia, ich habe zu dir gefunden, weil ich eigentlich nur nach irgendwie abnehmen oder schlank sein gesucht habe und so bin ich auf dich gestoßen. Genau, also das ist der erste Titel. Der zweite Titel heißt, deine Gefühle wiegen mehr als du denkst.
Mega.
Und der dritte Titel heißt, dein inneres Kind will satt werden.
Mega. Also wirklich, ich habe die gelesen und war so, wow, man kriegt richtig Lust auf die Bücher und die Inhalte. Also erstmal finde ich mega schön, dass du gar nicht so aus eigener, sondern eher aus empirischer Liebe quasi zu deiner Schwester und Problemlösungsansätzen das gemacht hast. Das finde ich total schön, weil oft wird ja der Meister, macht sich seine eigene Medizin und gibt sie dann weiter und du hast quasi die Medizin für jemand anderen gemacht. Also so ein total altruistischer Ansatz, das finde ich total. Und auch total, also total smart und total, was ich gerade so cool fand, dass du auch gesagt hast, du brauchst keine Disziplin, weil was ich so spannend finde, ist, dass gesellschaftlich ja auch ein übergewichtiger Mensch oft als so, der hat sein Leben nicht im Griff, der entgleist, der ist, und das ist, also, und ich habe mich mal gefragt, ob ich das auch früher mal gedacht habe, mit Sicherheit, also ich glaube, das ist so ein indoktrinierter Gedanke auch an Leute, die das nicht haben, der richtiger Quatsch ist. Und ich finde es so spannend, dass du auch sagst, dass du ganz andere, das hat weniger mit Disziplin als mit so einer Frame-Veränderung in den Gedanken und mit dir selber zu tun. Kannst du uns einmal mitnehmen, weil das Thema Selbstliebe und dein Körper und Diät und was ja eher gar nicht Diät oder da, dass du quasi in deiner richtigen Form bist, sage ich immer. Es geht gar nicht um die Frauenfigur, es geht in der adäquaten Form für sich zu sein, sage ich immer. Und da nicht irgendwas noch zu haben, was nicht zu einem gehört. Und das heißt, man muss nicht ganz dünn sein. Ich glaube, du bist auch schlanker als ich, zum Beispiel von deiner Statur. Und das ist genauso richtig und bei mir ist es genauso richtig. Kannst du uns einmal mitnehmen, wie hängt das zusammen? Dass man, also Selbstliebe, Ernährung und eigener Körper, wie hängt das zusammen?
Ja, also sehr stark. Ne? Selbstliebe wird ja oft so verstanden oder interpretiert von vielen Menschen, dass man irgendwie sich so lieben muss, wie man ist, ne? Also sollte, wie man ist, mit Übergewicht, ohne Übergewicht. Und ich, für mich hat Liebe gar nichts mit dem äußeren Erscheinungsbild zu tun, ne? Sondern Liebe dich, ne, als Person, als ganzes Wesen. Und wenn du sozusagen jemanden liebst, also Liebe ist für mich auch eher wie so eine Haltung, gar nicht so ein wirkliches Gefühl. Ne? Wenn ich jemanden liebe, dann verhalte ich mich der Person gegenüber einfach liebevoll und interessiert und achte auf ihre Bedürfnisse, ne? Und zeig Interesse. Und das Gleiche gilt für mich auch für Selbstliebe, ne? Dass wir uns selber gegenüber auch interessiert sind, unsere eigenen Bedürfnisse wahrnehmen, auch für die einstehen und ja, einfach eine Verbindung zu uns selber auch spüren. Und für mich hat das eben im ersten Moment überhaupt nichts damit zu tun, wie man aussieht. Ja, das ist ja nur unsere Hülle. Und ich sage immer so, der Körper ist eigentlich der Spiegel unseres Geistes, ja, also das drückt sich einfach nach außen aus und in unterschiedlichsten Formen. Du hast es gerade erwähnt, ne, übergewichtige Menschen, ganz schlimm, werden sehr, sehr schlimm stigmatisiert. Wirklich bis heute bin ich immer noch teilweise geschockt, obwohl ich ja mit so vielen Menschen schon zusammengearbeitet habe und wirklich schon die schlimmsten aller Geschichten gehört habe. Aber es gibt immer noch welche, die hauen auch mich immer wieder vom Hocker und ich kann sogar sagen, dass das Gegenteil wahr ist. Ne? Menschen, die übergewichtig sind, die sind zum Beispiel ganz oft, also das habe ich, darum geht es auch in meinem dritten Buch, Dein inneres Kind will satt werden, ganz oft sind Menschen, die ein Problem mit ihrem Gewicht haben, extrem diszipliniert, heißt, die verfolgen sozusagen Strategien wie Perfektionismus oder eine Überanpassung bedeutet, ne, dieses, so umgangssprachlich sagt man dazu, auch braves Mädchensyndrom, dass sie es immer allen recht machen wollen oder haben ein Helfersyndrom, wollen immer allen anderen, für alle anderen da sein und sind es auch und übergehen ihre eigenen Bedürfnisse total und gehen immer an ihr Limit und das Essen ist dann sozusagen das Ventil dazu, wo sie sich versuchen, ihre Energie zurückzuholen oder auch ein Stück weit Liebe, die sie vielleicht nicht bekommen, zurückzuholen. Ne? Also es ist ein mega komplexes Thema. Ich weiß immer gar nicht, wo ich überhaupt anfangen soll, um das so runterzubrechen. Aber es ist meiner Meinung nach so, dass wir nichts im Außen heilen können, wenn die Ursache nicht geheilt wird. Ne? Eine Diät ist für mich immer, ich nenne das auch immer so, eine Symptombekämpfung. Ne? Eine Diät bekämpft das Symptom Übergewicht und eine Diät ist ja auch immer so ausgelegt, dass sie für einen bestimmten Zeitraum irgendwie angesetzt ist. Ne? Jetzt machst du 10 Wochen das und das und dann ja, werden die Menschen alleine gelassen, ne? Dann halten sie sich 10 Wochen und klar, eine Diät braucht Disziplin, weil wenn du nichts innerlich veränderst an, ne, an deiner Denkweise, an deinem Bedürfnis auch zu essen, weil emotionales Essen bedeutet ja eben auch, dass man seine Emotionen mit dem Essen kompensiert, ne? Und wenn man gar keinen anderen Umgang mit seinen Emotionen erlernt gleichzeitig, dann klar braucht es mega Disziplin, so eine blöde Diät durchzuhalten. Ne? Und wenn die dann zu Ende ist oder manche schaffen es dann auch nicht, die Disziplin bis zum Ende durchzuhalten, dann kommen aber wieder die Selbstvorwürfe. Ne? Dann bin ich gescheitert, weil ich bin undiszipliniert, ich habe es nicht geschafft. Ne? Und dabei wird einfach nicht gesehen, dass das einfach nicht die richtige Herangehensweise ist, weil wenn der Entzündungsherd irgendwie nicht geheilt wird, dann ja, dann werden wir früher oder später immer wieder in alte Muster zurückfallen. Und ja, deswegen finde ich das so wichtig, eben im Innen anzufangen und diese innere Arbeit zu machen und sich wirklich mal mit den Gefühlen auseinanderzusetzen und auch mit den Gedanken, weil aus unseren Gedanken entstehen unsere Gefühle, ne? Wenn wir Gedanken haben, wie was ganz viele Menschen eben auch haben, ich kann nicht abnehmen, ne? Weil sie halt aus ihrer Vergangenheit so viele schlechte Erfahrungen gemacht haben und ständig vermeintlich an Diäten gescheitert sind, dann verstärkt sich ja immer dieser Glaubenssatz, ich kann nicht abnehmen, ne? Ich bin zu undiszipliniert oder dann gibt es auch noch andere so Mythen, die dann rum, mein Stoffwechsel ist kaputt oder genetisch bin ich so bedingt, ne? Dann, ja, man versucht ja immer dann auch irgendwie Erklärungen zu finden. Und wenn man den Gedanken hat, ich kann eh nicht abnehmen, dann wirkt sich das natürlich auch auf die Gefühle aus, weil ich erkläre das immer so, ne? Und wenn wir einen Gedanken haben, der sorgt dafür, dass unser Körper bestimmte Hormone ausschüttet, bestimmte Neurotransmitter ausschüttet, die ein bestimmtes Gefühl in unserem Körper auslösen. Ne? Wenn wir jetzt positive Gedanken denken, dann schütten wir zum Beispiel Dopamin aus oder Endorphine aus. Das sind so unsere Glückshormone, dann fühlen wir uns gut. Und je nachdem, wie wir uns fühlen, verhalten wir uns ja auch oder treffen auch Entscheidungen. Ne? Wenn wir irgendwie gut drauf sind, fällen wir natürlich andere Entscheidungen, als wenn wir schlecht drauf sind oder wenn wir ängstlich sind. Ne? Also es ist immer so ein Kreislauf. Deswegen heißt auch mein zweites Buch, Deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst, weil eben nichts so einen großen Einfluss auf unser Verhalten hat, wie unsere Gefühle. Ne? Also wenn wir stark emotional aktiviert sind, dann handeln wir nicht logisch und rational. Ne? Deswegen schreien Menschen sich gegenseitig an, wenn sie gerade in dem Moment wütend sind, ne, und bereuen es dann 5 Minuten später schon wieder und denken sich, oh Mann, hätte ich mir lieber mal verkniffen oder so, weil sie halt einfach in der Emotion drin, das so stark ist und deswegen essen auch Menschen dann teilweise, wenn sie stark gestresst sind oder traurig sind oder sich einsam fühlen, weil sie so in ihrer Emotion drin sind und wissen eigentlich, ja, das Essen tut mir gerade langfristig nicht gut. Ich weiß, dass ich mich danach eigentlich noch schlechter fühle, aber es ist mir jetzt gerade alles egal, weil ich brauche das jetzt, ne, und an diesen Mechanismen eben auch zu arbeiten, ist ja meiner Ansicht nach und meiner Erfahrung nach eben ganz essentiell, dass man da eben sich auch damit mit den Beweggründen einfach auch auseinandersetzt.
Voll. Mega, also ich finde es super, es gefällt mir total. Wenn ich irgendjemand kenne, der irgendwie Figurprobleme hat, ich sage ihm auf jeden Fall, dass er zu dir kommen soll.
Danke.
Wollte gerne fragen, in meinem Podcast geht es ja um zuckerfrei beginnen im Kopf. Es ist ein zuckerfrei, aber eigentlich, wie bitte?
Beginnt im Kopf, ja.
Genau, ja, also es ist eigentlich auch ein, ne, dass du quasi, war viele sagen, oh, ja, ich schaffe das nicht, aber dass du quasi die Gedanken veränderst, sodass du dann anders wählst, ist quasi auch the base, also ein ähnlicher Ansatz tatsächlich, aber in Bezug auf zuckerfrei. Und ich fände es spannend zu wissen, du setzt dich so viel mit Ernährung auseinander und ich sehe da hinten auf deinem einen Donut auf deinem Buch. Wie stehst du zum Thema Industriezucker? Ich habe auch gesehen, du hast eine Folge, wo du über das Thema intuitives Essen hast. Ich glaube, die hieß, intuitives Essen ist nicht für jeden was, hieß die, glaube ich. Ich habe so ein bisschen den Ansatz, dass, oder was heißt ein bisschen, ich habe den Ansatz, dass ganz viele versuchen intuitiv zu essen, aber ganz oft diese Heißhungerschleifen durch den Stoff Industriezucker, der einfach immer wieder man diese, ne, es gibt ganz viele Experimente mit Ratten, also dass es quasi ganz schwer ist, wenn man einen Stoff in sich hat, der nicht von sich selber gebildet wird, sondern der auch noch Hormonbildung und alles im Darm, was dann passiert, beeinflusst. Wie ist es bei dir? Ist das Thema bei euch oder sagst du, das gehört dazu? Die Menschen konsumieren Industriezucker, es ist schwer darauf zu verzichten. Wie stehst du dazu mit deiner Expertise?
Ja, generell mische ich mich sozusagen in die Ernährung von meinen Klienten nicht ein, weil das hat aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt sage, Zucker ist gut oder schlecht, sondern sondern eher, weil ja, die Menschen, die zu mir kommen, die haben ja teilweise wirklich schon seit ganz vielen Jahren wirklich auch starkes Übergewicht. Nicht alle, aber manche kompensieren das dann auch wieder, ne? Die haben einfach, bei denen würde man das dann gar nicht ansehen, die sind schlank, aber bei denen dreht sich alles im Kopf nur ums Essen, ne? Und ja, das, also das, da gab ich auch ganz, ganz viele Menschen, von denen man das gar nie glauben würde, aber die eben, man kann es eben nicht immer alles von außen auch beurteilen. Aber mein Ansatz ist, also in meinem Programm machen wir immer einen Lifestyle-Plan, so heißt der bei mir, und den erstellt jeder für sich. Weil ich immer sage, jeder kann nur für sich entscheiden, was das Beste für einen ist und was für ihn funktioniert und was nicht, ne? Und für viele Menschen, klar, ich bin auch 100% der Meinung, ne, dass Zucker Gift für uns ist. Ich bin aber jetzt persönlich auch in meinem Leben der Meinung, alles in Maßen ist irgendwie vertretbar. Das ist so nur meine persönliche Lebensweise auch. Aber für meine, also eben, ich möchte eben, dass jeder sich selber damit auseinandersetzt. Ne? Und das Einzige, wo ich wirklich sage, da würde ich das empfehlen am Anfang, ne, weil, okay, nochmal kurz zurück, wenn sie diesen Lifestyle-Plan erstellen. Ne? Viele machen sich es halt auch beim Abnehmen immer viel zu schwer, ne? Und fangen dann gleich an und sagen, okay, ich esse jetzt keinen Zucker mehr, ich mache jetzt 5-mal die Woche Sport. Mit Rauchen wollte ich auch schon immer aufhören, ne? Weil so die Anfangsmotivation, die ist ja immer ganz stark. Und wenn man sich da halt eben am Anfang zu viel vornimmt, dann passiert eben wieder das Gleiche. Ne? Dann halten wir das 3 Wochen durch maximal. Und dann denken wir, oh, ist alles viel zu anstrengend, schaffe ich nicht. Ne? Weil Gewohnheiten, ja, wir müssen ja erstmal neue Gewohnheiten etablieren und das dauert eben eine Weile. Und sobald irgendwas zu einer Gewohnheit geworden ist, läuft das ja auf Autopilot. Ne? Das heißt, das bedeutet keine Anstrengung mehr für uns oder unseren Geist. Und dann werden wieder neue Kapazitäten frei und dann kann man sich sozusagen ja auch ein bisschen wieder weiterentwickeln und optimieren, ne? Und ja, sich auch dahin zu entwickeln, ne? Aber am Anfang sage ich, macht es euch erstmal so einfach wie möglich, weil alles ist besser, wie es jetzt ist, ne? Also wenn ihr weniger konsumiert von Dingen, dann ist das schon besser, als wenn ihr weiter so macht wie jetzt, ne? Also genau. Und ein Thema, was ich eben auch in meinem 3. Buch in dem inneren Kind will satt werden, bespreche, ist das Thema Sucht. Und viele, also das habe ich halt auch, das ist ja mein 3. Buch, ich verstehe immer mehr, umso mehr ich mit Menschen auch arbeite, das habe ich halt irgendwann mal auch begriffen, dass Essen oder dann eben auch in dem Fall Zucker für viele Menschen wirklich eine Sucht ist. Und wenn sie das für sich erkennen, ne, dass es eben nicht geht in Maßen, dass wenn sie ein Stück Schokolade essen, das in einem Essanfall jedes Mal endet, dass sie sich da einfach nicht kontrollieren können, dass sie wirklich Kontrolle verlieren, dann würde ich immer empfehlen, wirklich sich abstinent zu halten. Ne? Weil das ist dann, ich meine, beim Essen ist das ja sowieso einfach so schwer, weil ein Raucher kann sagen, ne, also nicht zu sagen, dass das jetzt einfach ist, aber das ist eine Entscheidung. Ne? Wenn du sagst, ich bin Raucher, ich will aufhören, dann fällst du einmal diese Entscheidung und musst dich nicht jeden Tag wieder in jeder Situation neu entscheiden, wie viel ist gut, was ist gut, ne? Und beim Essen ist das ist eine never-ending story. Jedes Mal, jeden Tag bist du damit konfrontiert, das jetzt soll ich nicht, ne? Deswegen kreisen ja auch die Gedanken von vielen Menschen wirklich dann auch permanent um das Thema Essen. Und wenn man dann so eine Entscheidung fällt und sagt, okay, ich habe es probiert, das in Maßen zu genießen, also wirklich als Genussmittel, für das es ja auch gedacht ist, ne, und das auch bewusst mal zu genießen, und das geht bei mir nicht, und danach, ne, fühle ich mich einfach nur schlecht, fühle mich krank, und es macht mich auch krank, dann sollte man wirklich sich abstinent halten, weil das befreit dann auch im Kopf, weil das ist dann auch eine Entscheidung, ne? Also so wie beim Rauchen oder anderen Substanzen, wo man das eben auch machen kann, sagen kann, dann versuche ich das jetzt einfach mal, und viele machen dann eben auch die Erfahrung, dass sie damit super leben können, ne? Dass es halt eine Weile dauert, auf sich daran natürlich zu gewöhnen, und jeden, dem man irgendwie sein Suchtmittel wegnimmt, der denkt am Anfang, das Leben ist nicht mehr lebenswert. Ne, also da geht komplett meine Lebensqualität drauf, aber merken ja gleichzeitig nicht, wie viel Lebensqualität sie schon verloren haben, weil sie in dem Verhalten drinstecken. Ja.
Oh, Julia, ich könnte 3 Stunden mit dir reden, wo ist um 2 weg, aber ich wollte so fragen, warum kommt es denn, dass Menschen überhaupt das Thema haben? Also ist das eine körperliche Prädisposition? Ist es Erziehung? Ist es Umfeld? Sind das irgendwelche Gene, was bei deiner Schwester und dir, wo das ja jetzt komplett anders ist, dem widersprechen würde? Woher kommt das? Weil ich kenne Menschen, die nie, meine Mutter zum Beispiel hatte nie ein Thema damit, nie. Also das war nie. Also, und die macht auch dieses in Maßen. Ich zum Beispiel bin eher jemand Typ Abstinenz. Mhm. Wie ist das? Warum haben Menschen ein Thema damit und manche Menschen nicht?
Ja, das hat natürlich verschiedene Hintergründe. Vorhin habe ich ja schon mal erwähnt, also, oder vielleicht fange ich andersrum an. Also jeder hat ja so seine Themen, ja, das will ich mal vorweg sagen, weil, ne, der eine isst, der andere raucht, der andere macht exzessiv Sport oder arbeitet viel zu viel, ne? Also wir haben alle irgendwie auch ungesunde, destruktive Muster, wie wir mit unseren Emotionen umgehen, ne? Nur beim Essen gemeinerweise sieht man das dann halt von außen, auch in vielen Fällen zumindest. Und wie solche Muster entstehen, also oft eben entstehen solche Muster schon in der Kindheit, einfach durch Verschaltungen, ne? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Kind irgendwie sich total gestresst oder traurig fühlt, ne, und die Mama sagt dann, hier hast du ein bisschen Schokolade, ist alles wieder gut, ne, und dann isst das Kind Schokolade, und wenn wir eben Zucker essen, weißt du ja gut, schütten wir Dopamin aus, das gefällt natürlich unserem kompletten System total. Und dann merkt sich unser System solche Dinge, ne, merkt, ah, wenn es mir schlecht geht und ich esse Schokolade, dann geht's mir für einen Moment auf jeden Fall besser, ne? Und unser Gehirn ist da in dem Sinne auch faul. Das merkt sich einmal so ein Prozess, und das nächste Mal, wenn es dir schlecht geht, kommt dann irgendwie so ein Gefühl in dir auf, so, ah, ich bräuchte jetzt irgendwie Schokolade, ne? Dann hast du auf einmal, ohne dass du das bewusst wahrnimmst, Lust auf Schokolade. Also so können solche, jetzt vereinfacht ausgedrückt, solche Verschaltungen einfach passieren. Es gibt aber auch andere Verschaltungen, dass man zum Beispiel vielleicht in der Kindheit, die einzige Zeit, wo man wirklich Zeit mit der Familie verbracht hat, war vielleicht beim Abendessen, ne? Und dann verschaltet sich zum Beispiel das Gefühl von Geborgenheit, ne, oder Verbundenheit auch mit dem Essen, ne? Und dann im späteren Leben, immer wenn man irgendwie sich einsam fühlt oder sowas, isst man dann, weil man dann dieses Gefühl wieder fühlt, ne? Und es ist einem oder den meisten Menschen halt gar nicht bewusst, warum sie das tun. Also das ist eine Möglichkeit. Und eine andere Möglichkeit ist eben das, was ich am Anfang auch erwähnt habe, dass halt viele in ihrer Kindheit auch schon, ich nenne die immer Überlebensstrategien, entwickeln. Ja, also Kinder sind ja bis zu einem gewissen Alter, sag ich immer, egozentrisch, und das nicht als Charaktereigenschaft gesehen, sondern das bedeutet einfach, Kinder beziehen alles im Leben, was um sie herum bis zu einem gewissen Alter, auf sich. Ja, das heißt, wenn die Mama oder der Papa wenig Zeit für das Kind hat, dann denkt das Kind nicht irgendwie, ach, die, ne, haben gerade finanzielle Probleme und müssen jetzt irgendwie vermehrt arbeiten, sondern das Kind denkt, ich bin ihre Zeit nicht wert, ne? Oder wenn der Papa das Kind anschreit, dann denkt sie nicht, oh, der Papa hat selber noch ungeheilte Traumata oder sonst irgendwas, sondern denkt einfach nur, ich habe es verdient, dass man mich anschreit, ich bin nicht gut genug, ne? Und daraus entstehen eben bestimmte Glaubenssätze bei allen von uns, ne? Und das sind ja auch unsere Interpretationen, auch von den Verhaltensweisen, gerade von unseren nächsten Bezugs Personen und Glaubenssätze sind ja Gedanken und Gedanken äußern sich dann wieder in unseren Gefühlen und so gehen halt ganz viele Menschen mit so einem bestimmten Grundgefühl durchs Leben, was sie halt in der Kindheit erfahren haben, was so ihre Heimatemotion ist, sage ich mal, ne? Und durch dieses Grundgefühl jetzt zum Beispiel nicht gut genug zu sein, entwickeln sie dann solche Überlebensstrategien, wie zum Beispiel, dass sie sich übermäßig anpassen, ne? Dass wenn die Eltern zum Beispiel extrem gestresst sind und ein Kind spürt die Emotionen von den Eltern extrem, ja, so bis zum gewissen Alter ist das eigentlich identisch, ne? Wenn die Mutter immer gestresst ist, ist auch ein Kind immer gestresst, ne? Also das spiegelt sozusagen auch die Emotionen. Und wenn ein Kind eben aber spürt, dass es seinen Eltern jetzt zu viel wäre, wenn es jetzt auch noch irgendwie einen Aufstand macht oder so, dann entwickelt es zum Beispiel je nach Temperament auch, das ist so angeboren, unser Temperament. Manche Menschen sind eher introvertierter, manche sind eher extrovertierter, ne? Und die Introvertierten, Introvertierteren, die neigen dann eher dazu, eben in die Anpassung zu gehen und zu sagen, oh, ich mache jetzt der Mama nicht noch mehr Stress, ich bin jetzt eben das brave Mädchen oder der brave Junge. Und dieses Muster zieht sich dann halt auch durchs Leben, ne? Und das sind sie dann auch bei der Arbeit und im Sport und im Freundeskreis. Und dadurch verausgaben sie sich halt zum Beispiel so sehr. Und eben irgendwann mal kommt dann das Essen als Ventil dazu, weil sie dann auch merken bei dieser Verausgabung, boah, jetzt mal einen Moment nur für mich, ne? Und Essen ist halt sowas leicht Verfügbares, was überall gibt, ne? Könnten jetzt auch kiffen oder ein Glas Wein trinken, machen ja auch viele. Aber für manche Menschen ist das halt irgendwas, das geht nicht. Und das Essen ist ja eben überall verfügbar. Eine schnelle Berauschung sozusagen. Und dann kann sich das auch in späteren Jahren erst verknüpfen, dass das sozusagen zum Ventil wird, ne? Und diese Überlebensstrategien, das war jetzt nur ein Beispiel mit der Überanpassung, aber da gibt's ganz, ganz verschiedene, ja.
Mega spannend. Also ich habe 20.000 Fragen, aber eine, die mir noch kam, gibt es eine unverschaltete Kindheit?
Nee.
Nee, bei keinem, also gibt es das, dass man nicht keinen Shit quasi mitbekommt,
Nein, das ist unmöglich.
Ja. Nee,
wirklich unmöglich, weil Kinder bis zu einem gewissen Alter, so ungefähr bis zum Alter von 6 Jahren, das kann man sich so vorstellen, da gibt es keinen Wächter sozusagen, sage ich mal, zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Ja, also Kinder sind eigentlich, leben eigentlich im Unterbewusstsein. Das ist so, ne, unser Verstand ist sozusagen der Wächter, der, wie sagt man, der prüft, ne, ist das wahr, ist das unwahr, stimmt das oder nicht, ist das gut, ist das schlecht, ne? Und Kinder haben das ja noch nicht, weil denen fehlt ja einfach auch die Erfahrung, um eben Dinge in Relation zu setzen. Und deswegen geht eigentlich alles, was in der Kindheit passiert, komplett in unser, also verankert sich sofort in unserem Unterbewusstsein. Und deswegen sind es auch die Jahre, die uns am stärksten in unserem Leben prägen, weil wir eben nicht, weil alles ungefiltert sozusagen sich im Unterbewusstsein anstaut und das Unterbewusstsein, das vergisst eben nichts, ne? Alles, was wir jemals erfahren, gesehen, gerochen haben, auch wenn wir uns mit unserem bewussten Verstand nicht mehr daran erinnern, in unserem Unterbewusstsein sind all diese Informationen eben gespeichert. Und eben auch die Gefühle gespeichert, ne? Deswegen macht man ja auch die Arbeit mit dem inneren Kind. Das bedeutet ja nichts anderes, als dass man heute als Erwachsener teilweise total überreagiert in manchen Situationen, weil es hat gar nichts mit der Situation zu tun, sondern weil eine alte Wunde aufgerissen wird, weil unser Unterbewusstsein, ne, und uns ist es nicht bewusst, wir denken halt, ja, der war jetzt ja auch gerade blöd zu mir oder sonst irgendwas. Aber eigentlich, wenn wir vielleicht eine andere Verletzung gehabt hätten, würden wir mit der Situation total locker umgehen und in anderen Situationen überreagieren, ne? Also man kann eigentlich immer, wenn man sehr stark emotional auf irgendwas reagiert, auch davon ausgehen, dass da irgendwie noch eine Verletzung aus der Kindheit ist, ne? Deswegen auch Eltern, auch für alle Eltern, die zuhören, ihr könnt gar nicht alles richtig machen, ne? Und das müsst ihr auch nicht, ne? Das ist ja auch Teil unseres Lebens, dass wir uns auch irgendwann mal selber erfahren und auch, ne, diese Dinge auch aufarbeiten. Da kann man ja auch ganz viel über sich selber erfahren. Und in der Psychologie sagt man immer, es reicht, wenn Eltern ausreichend gut sind, ne? Das ist eine 4 in der Schule, damit kein schlimmer psychischer Schaden entsteht und keine schlimme Traumatisierung. Aber dass wir so völlig nur, ne, gar nichts haben, das ist unmöglich.
Ja, das, die Frage kam mir gerade. Mein Gott, ich habe, also vielleicht lade ich dich irgendwann noch ein zweites Mal ein, wenn du Lust
hast. Sehr gerne.
Ja. spannend. Also diese ganzen Zusammenhänge. Also am Ende würde mich interessieren, die Menschen, die zu dir kommen. Ich habe ein paar Bilder im Internet gesehen von, oder ein Video, ein Imagefilm habe ich, glaube ich, von dir gesehen auf deiner Website. Schaffen die das denn? Lösen sich die? Also passiert dieser Klick, dass du da Erfolgsgeschichten hast von Menschen, wo wirklich die sagen, so, das Ding ist jetzt durch im Kopf und deswegen auch im Außen?
Ja, also auf jeden Fall, Veränderung ist immer möglich. Ja, und das wirklich, ich habe mittlerweile mit über 10.000 Menschen gearbeitet und ich kriege ja, also ich bin auch nach jedem Programm, kriegen wir Feedbackbögen und ich bin auch mit vielen auch über Jahre noch irgendwie in Kontakt. Ja, man darf sich's halt nur nicht so vorstellen, dass man halt einmal jetzt irgendwie, jetzt zum Beispiel mein Programm 10 Wochen daran arbeitet und dann kann man so einen Haken dran machen und dann ist das nie wieder Thema, sondern was ich eigentlich mit meinem Ansatz und auch in meinem Programm den Menschen beibringen will, ist eben bewusster zu leben, also sich mehr selbst zu reflektieren, damit man eben seine Gefühle nicht nur ausagiert, ne, also so impulsiv gesteuert durchs Leben läuft oder auch auf seinem Autopiloten durchs Leben läuft, sondern dass man eben sich besser selber kennenlernt, um dann eben auch reflektierter in Situationen zu reagieren. Ne? Und dann eben bei vielen ist es dann allein durch die Arbeit und auch die Arbeit am Mindset und dieses positivere Denken, nicht mehr so viel negativ, die lernen ja bei mir auch, ne, wie setzt man gesunde Grenzen, ne? Gerade auch wegen den Beispielen, die ich vorhin gemacht habe, weil so viele überangepasst sind oder perfektionistisch sind. Ne? Und wie kann ich anders mit meinem Stress umgehen? Ne? Wie, also das ist sehr, sehr viel, was sie lernen in diesem Programm. Und teilweise eben läuft es dann auch mal sehr, sehr lange gut. Und ich sage immer, man kann das Gewicht oder das Essverhalten dann auch immer wie so ein Frühwarnsystem sehen. Wenn man irgendwie merkt, jetzt geht's, jetzt habe ich wieder vermehrt irgendwie emotionalen Hunger, dass man das aber dann auch erkennt als Warnsignal, weil dann merkt man immer, dass man irgendwo anders im Leben wieder aus der Balance geraten ist. Ne? Weil wenn man in der Balance ist, dann braucht man eben auch nicht diese Disziplin, von der ich am Anfang gesprochen habe. Weil dann ist das, dann ist man im Flow, dann fällt es einem leicht, weil ja, man hat halt keinen Grund, irgendwie so stark zu kompensieren. Und ja, wenn man dann merkt, das wird irgendwie wieder stärker, dann kommt man halt eben zum Beispiel in meinem Programm die richtigen Werkzeuge auch langfristig mit auf den Weg, mit denen dann wieder arbeiten kann, um zu gucken, okay, wo bin ich aus der Balance geraten? Weil wenn man einmal so eine Strategie erlernt hat, dann ist halt ich habe gesagt, das Unterbewusstsein vergisst nichts und auch in unsere Gewohnheitsbahnen im Gehirn, die gehen nie verloren. Die werden dann sozusagen, also ich sage immer, man kann sich das so wie diese Bahnen im Gehirn, die Gewohnheiten bilden, wie so ein Fluss vorstellen, der sich seinen Pfad durch Sandstein bahnt. Ne? Umso mehr Wasser fließt, umso tiefer wird die Prägung. Und diese Prägungen, die bleiben, nur wir können halt den Fluss irgendwann mal umleiten und neue Bahnen bilden für neue Gewohnheiten, ja. Aber wenn wir dann mal wieder durch vielleicht eben irgendwelche krassen Schicksalsschläge oder irgendwelche Dinge im Außen wieder so ein bisschen aus der Bahn geworfen werden, dann ist es eben auch möglich, diese alten Bahnen wieder zu aktivieren. Und das geht dann halt schnell, weil die sind eben noch da. Und dann fließt der Fluss dann wieder durch diese alten Gewohnheitsbahnen. Und was man aber eben lernt bei mir ist, das zu verstehen und dann auch zu wissen, okay, aber auch meine neuen Gewohnheiten, diese Bahnen, die gehen auch nie mehr weg. Ne? Also kann ich den Fluss wieder umleiten. Und das lernt man eben. Und das ist einfach, ich sage immer, der Schlüssel zur Freiheit ist eigentlich ständige Achtsamkeit, einfach Bewusstsein zu haben und bewusster zu reagieren.
Wow, mega schön. Ich finde auch total, also ich finde auch, was jetzt so eine Sache für alle, die das jetzt hören und denken, oh Mist, ich bin so jemand, der hat Heißhunger und wo man vielleicht so ein bisschen so einen verurteilenden Gedanken über sich hat, zu denken, mega, dass mein Körper so ein gutes System eingebaut hat. Andere merken das vielleicht nicht so schnell und ich merke direkt wenn irgendwas ungut ist, dass ich vermehrt irgendwie Lust auf was habe. Ich finde es eigentlich ist es bei mir inklusive, ich merke das sofort, wenn ich auf irgendwas Lust habe, denke ich mir, okay, was ist denn jetzt gerade nicht so gut? So, ne? Oder wenn man lange außerhalb von sich lebt oder People-Pleasing und Heißhunger, ne, das ist ja dieses Überanpassungsding, People-Pleasing nennt man das jetzt, das ist jetzt der neue Begriff. Ja. Da ist es genauso. Also wieder mega spannend. Also ich verlinke sowieso alles zu dir in den Shownotes. Ich finde total schön, dass du das machst. Und ich finde total schön, dass du nicht irgendwie, FDH ich finde es mega. Weil ich glaube, das ist Quatsch. Ich sage immer, niemand muss irgendwas zählen. Und das war früher auch nicht so. Das ist jetzt so, weil andere Sachen, die Welt irgendwie so sich verändert hat und im Urwald oder in der Steinzeit hat auch keiner irgendwas gezählt. Keine Kalorien. Also Weißt du, das ist Quatsch. Es ist total, total schön, dass du das machst. Danke, dass du da warst.
Ja, vielen, vielen Dank dir, Lea, dass ich ein bisschen darüber sprechen durfte. Danke.
Also, ihr Lieben, ich hoffe, es war inspirierend für euch. Ich finde es so schön. Ich versuche in meinem Podcast so richtig tolle Leute zusammenzutrommeln, wo mir sowas von gefällt, was sie machen. Und Julia hat mir irgendwie gefallen. Also, wie sie spricht, wie sie Sachen macht, wie sie Zusammenhänge sieht, das hat mir alles gefallen. Und ich hoffe dir auch. Ich verlinke alles zu Julia in den Shownotes. Und wirklich, es ist jetzt Dienstag, wenn du die Folge hörst, oder Montagabend. Und bitte wirklich von Herzen, mach unbedingt die Schwarzwälder Kirschtorte nach. Wirklich, es ist eine absolute Empfehlung. Das ist der Hammer. Ein Lebensveränderer. Industriezuckerfrei, nährstoffdicht. Mach das Snickers nach. Mach das Mars nach. Wirklich. Try out. Ich sage immer, zuckerfrei werden heißt eigentlich Systeme zu erkennen, mehr zu werden, zu lernen, clever zu sein, vorausschauend zu denken und wirklich sein Gehirn auch zu überlisten, weil zu denken, dass, also ich freue mich so, ich esse gleich die Schwarzwälder Kirschtorte und weiß, mega mäßig, das Stück, das ist nährstoffdicht, da sind Cashews, da sind Mandeln, da sind es einfach best of für Haut, Haar und Seele. Deswegen mach es bitte nach, wirklich abonnier den Kanal bei YouTube, und das sage ich nicht aus irgendwelchen YouTuber-Sprüchen, weil ich sehe mich überhaupt nicht so, aber anscheinend trägt es dazu bei, dass ihr diese Sachen seht, und deswegen wirklich sage ich solche Sachen. Abonniert so gerne den YouTube-Kanal, wirklich teilt diese Folge, wenn sie euch irgendwie geholfen hat, und vor allen Dingen, und das sage ich wirklich mit offenem Herzen, schreib so gern eine Rezension für den Podcast. So gerne. Gib dem Podcast so gern 5 Sterne. Ich habe hier unten direkt einen Link, da musst du nur einmal drauf und du kannst 5 Sterne klicken. Und du kannst schreiben, ob du ein Rezept gemacht hast, ob es dir schmeckt, ob du zuckerfrei wirst. Weil, weißt du, irgendwann lesen das Leute. Rezensionen sind so essentiell. Das ist der Proof of, wie sagt man, Excellence, sagt man nicht, aber ich glaube auch erst Sachen, wenn andere da bewertet haben. Also ich verstehe das. Und wirklich, deine Bewertung trägt dazu bei, dass jemand vielleicht sagt, ah, okay, spannend. XY, also du, hat das und das geantwortet. Und der hat das was gebracht oder ihm. Und wirklich, das wäre, damit würdest du einfach so einen krassen Unterschied machen. Wirklich. Also eine Herzensbitte, und nicht für mich, sondern für dieses Thema. Rezensiere den Podcast, schreib einfach, mir hilft's mega, gib 5 Sterne, dann wird das Ganze höher gerankt in den Podcast-Charts. Und wirklich, in den Podcast-Charts, da gucken dann auch andere, lassen sich inspirieren, und das ist dann unser Podcast. Also, meine Lieben, danke, dass ihr mit auf der Zuckerfrei-Journey seid. Ich weiß noch nicht, was es am Sonntag geben wird beim Zuckerfrei-Live-Backen. Es wird auf jeden Fall jetzt noch mehr YouTube-Videos geben. Ich bin gerade dabei, wirklich an ganz vielen Sachen zu arbeiten. Ich könnte den ganzen Tag nur Zuckerfrei-Content produzieren an Heilpflanzen, an Hacks für den Alltag, an Gerichten. Ich habe den ganzen herzhaften Kram, das noch gar nicht abgefrühstückt. Also das habe ich noch gar nicht angefangen, weil auch da, mein Gott, was es da für Rezepte gibt, das glaubt ihr gar nicht. Ich verstehe immer gar nicht, warum man Zucker isst. Wirklich, ist best of, wirklich Leute, best of. Ich sag's nur, ich fühle mich immer wie im 5-Sterne-Restaurant. Und es ist das Beste für eure Zellen, für eure Haut, für eure Gesundheit, für eure Schönheit, für alles. So, ich hör auf. Ich bin wirklich manchmal so begeistert von diesem Thema. Also, danke, dass es dich gibt. Danke, dass du mit auf der Journey bist. Schreib mir, connecte dich, @zuckerfrei beginnt im Kopf. Ich freue mich über jede Nachricht, wenn es länger dauert mit den Antworten. Ich antworte auf jeden Fall sowas von. Schreib mir gern auch eine E-Mail an zuckerfrei@leandra-fili.de. Ich antworte auf jeden Fall. Mein YouTube-Kanal, wirklich, den findest du, wenn du einfach eingibst, Leandra Fili, da wirklich, da musst alles, da springt dich alles an. Oder Zuckerfrei beginnt im Kopf. Und da gibt's eine Playlist, die heißt Zuckerfrei Rezepte. Und da ist alles drin. Und wenn du dir das Video, gerade sind sie noch lang, sind nur die Aufzeichnung, keine Lust hast, ganz anzugucken, was völlig in Ordnung ist, geh in die Shownotes, also in die Infobox. Schreib dir wirklich, mach dir einen Screenshot. Schreib dir raus, was für Zutaten es braucht, und ich habe immer eine komplette Anleitung, dass du es auch alleine machen kannst. Dann kannst du immer wieder nur reinklicken an bestimmte Stellen, falls du Unterstützung brauchst. Aber mach wirklich die Sachen nach und friere sie ein. Ich habe bis jetzt noch Toffifees unten für Notfall. Wirklich, hab immer was auf Vorrat. Da bist du gefeit. Vor jedem Supermarkt, vor jedem Gelato al Cioccolato aus Italien. Mach dir deine Schokolade selber. Oh, ich überlege auch, ob wir eine neue Schokoladensorte machen. Ich hätte so Lust auf eine Schokoladeneis mit einem flüssigen Kern. Ich überlege noch, wie die Rezeptur geht, weil die sind oft eingefroren, die Kerne. Ich hätte so gern einen flüssigen Kern. Also ihr Lieben, ich überlege noch, das kriegen wir alles zusammen hin. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Ideen habt, wirklich, wir machen es zusammen. Wir werden zusammen zuckerfrei und nicht nur das, Meister, Bäcker und Köche. Ich sag's euch, ich war eine Katastrophe am Anfang. Also ihr Lieben, alla prossima, denn zuckerfrei beginnt im Kopf. Deine Lea.